Eben wurde schon gefragt, ob das schon die Predigt war. Eigentlich ja, könnte man sagen. So, aber ich wollte noch so ein, zwei Gedanken weiterspinnen. Genau. In der nächsten Woche wird man sehr viel in diesen Räumen lernen können. Am Freitag startet hier Lernraum, ein Projekt, wo Leute, ein Team da ist und das für Kinder, die jetzt Nachhilfe brauchen, gerade in der Corona-Zeit Schwierigkeiten haben, vielleicht abgehängt wurden in der Schule, da sind, um sie zu unterstützen und beim Lernen. Neulich gab es ein Mitarbeitertreffen dafür, da durfte ich dabei sein und da hat uns Robert Nolte eingeführt in die Didaktik des Matheunterrichts der Grundschule. Das war total spannend. Also so Dinge wie komme ich über die Zehnerstelle hinaus beim Rechnen? Da gibt es die verliebten Zahlen und die, ja, Joel weiß, wovon ich rede, super, verliebten Zahlen und die vergessenen Zahlen. Und genau, das war eine ganz spannende Erfahrung und zu gucken, wie geht das heute? Und das startet jetzt am Freitag. Und da würde ich euch echt bitten, da im Gebet mit dabei zu sein. Startet erst nochmal recht kleine Gruppe, aber das ist noch ausbaufähig und da wird, glaube ich, auch noch einiges geschehen. Mitarbeiter sind motiviert, es kann losgehen. Und am Donnerstag, da starten die Pfadfinder. Auch die haben sich getroffen. Auch da kann man einiges lernen. Donnerstag können die Kinder lernen, wie man mit einem Taschenmesser umgeht und ein Feuer vorbereitet und Feuer machen kann. Auch sehr spannend. Ich habe bei den Pfadfindern etwas gelernt und das wollte ich euch heute zeigen. Und zwar habe ich den Pfadfindergruß gelernt. Wer von euch kennt den Pfadfindergruß? Jo, hier die Ranger, die wissen Bescheid. Noah, kannst du uns einmal zeigen, wie der geht? Genau, so geht der Pfadfindergruß. Und er hat folgende Bedeutung. Die drei Finger, die stehen eigentlich für das Dreifachgebot der Liebe, das Jesus sagt. Du sollst Gott lieben, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott lieben, den Nächsten lieben, sich selbst lieben. Und dann gibt es noch den großen, dicken Daumen und den kleinen Finger. Und der Gedanke ist, der Große schützt den Kleinen. Der Große ist da für den Kleinen. Der Starke hilft dem Schwachen. Das wollen Pfadfinder. Den Schwachen helfen. Der Große schützt den Kleinen. Und in dem Text, den wir eben gehört haben, geht es genau um diesen Gedanken. Das ist der Grundgedanke. Der Große schützt den Kleinen. Ich habe das ja eben vorgelesen, die Berufung Abrahams. Und nochmal für die, die vielleicht letzte Woche nicht dabei waren oder das nicht mehr so im Ohr haben, das ist eine ganz zentrale Stelle in der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Gott beruft Abraham und Sarah, damit aus ihnen sein Volk entsteht. Das Volk, das er sich erwählt. Die beiden sollen Stammeltern dieses Volkes werden. Und wenn man jetzt sich die beiden anschaut und überlegt, was qualifiziert die beiden dafür, diese Aufgabe zu übernehmen, dann muss man sagen, Gott hat nicht unbedingt die qualifiziertesten Leute ausgewählt. Im Gegenteil, sie sind eigentlich ungeeignet. Zum einen, sie sind nicht besonders einflussreich in ihrer damaligen Zeit, nicht besonders berühmt oder irgendwelche großartigen Idole, auf die man hinaufschaut. Und dann ist es so, dass sie ungeeignet dafür sind, für diese Aufgabe, denn sie können keine Kinder kriegen. Das ist doch verrückt. Gott erwählt sich zwei Leute, damit sie die Stammeltern eines neuen Volkes werden. Alle, die nach ihnen kommen, alle Nachfahren, sollen sein Volk sein. Und dann erwählt er sich zwei Leute, die keine Kinder bekommen können. Das macht keinen Sinn. Das ist irgendwie gegen alle Logik. Warum? Warum geht Gott diesen komplizierten Weg? Warum nimmt er sich nicht ein Paar, das schon 12 Kinder hat und das 13. ist unterwegs? Warum macht er das so kompliziert? Letzte Woche habe ich das schon mal versucht deutlich zu machen, dass Abraham und Sarah und dass Gott sie beruft, Und das Volk Israel, was daraus entsteht, dass das wie ein großes Gleichnis ist. Ein Bild dafür ist, wie Gott ist. Gott möchte zeigen, so bin ich. Das ist mir wichtig. Das sind meine Werte. So ist es, mit mir zu leben. So heißt es, Glauben zu glauben. Und jetzt erwählt Gott ein gänzlich ungeeignetes Paar. Zwei Menschen, deren Zukunft gefährdet ist, ohne Nachkommen, niemand, der für sie im Alter sorgen wird. Und Gott erwählt dieses ungeeignete, gefährdete Paar. Und noch was ist mit ihnen? Man kann davon ausgehen, dass sie von anderen schief angeschaut wurden, verächtlich angeschaut wurden. Kinder waren sowas wie Statussymbol. Menschen haben sich über ihre Kinder definiert, wenn du keine Kinder hattest. Abraham und Sarah waren gefährdet, wahrscheinlich ausgegrenzt und ungeeignet für die Aufgabe. Und Gott erwählt sie. Nochmal, daran soll etwas deutlich werden. Gott möchte was deutlich machen. Sein Grundprinzip ist das. Das ist das Grundprinzip seiner Geschichte. Gott erwählt das Schwache, das Gefährdete, das Bedrohte, das Elende, das Ungeeignete. Gott erwählt sie. Da ist sein Platz. Er erwählt die Menschen, von denen man es am allerwenigsten erwarten würde. Und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch bis zu Jesus, der das genauso macht. Der immer zu denen hingeht, die ausgegrenzt werden, die schwach sind, die keiner sehen will, die keiner für ernst nimmt, die man an den Rand drängt. Und genau dahin geht Jesus. Auf der Seite der Schwachen ist Gottes Platz. Das wird deutlich in Abraham und Sarah. Und das ist ein enormer Zuspruch für jeden, der sich selbst als schwach und unbedeutend, vielleicht auch als ungeeignet erlebt. Nochmal, an Gottes Handeln, an Abraham und Sarah soll etwas deutlich werden vom Willen und vom Wesen Gottes. Es ist sein Wille, das Schwache zu ehren, Missachtete zu achten, durch ungeeignete und unfähige Geschichte zu schreiben, Position auf der Seite der Ausgegrenzten zu suchen. Und wenn du dir schwach vorkommst, dann möchte ich dir das heute zusprechen. Gott schaut dich nicht von oben herab, nicht richtend und urteilend an, sondern er stellt sich auf deine Seite. Sein Herz ist an deiner Seite. Auf der Seite der Schwachen ist Gottes Platz. Da können wir ihn finden. Das ist Zuspruch pur. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es Herausforderung, vielleicht sogar Provokation. Ich erinnere nochmal an die Zusage, die ich eben vorgelesen habe, bei der man vielleicht so ein bisschen zusammenzuckt. Es gibt ja so Texte, wenn man die liest, dann denkt man, ach, das ist richtig schön. Und dann steht da so ein Satz dazwischen, wo man denkt, ah, musste der jetzt da reinrutschen? Aber der steht da drin. Ich lese ihn nochmal vor. Ich will segnen, die dich segnen, soweit ist alles gut, und den verfluchen, der dich verflucht. Das sagt Gott Abraham und Sarah zu. Ich stehe so sehr auf eurer Seite, dass alle, die sich gegen euch wenden, sich automatisch gegen mich wenden. Und jetzt spinnt den Gedanken mal weiter. Wenn das auch heißt, dass Gott sich auf die Seiten der Schwache stellt, auf die Seite der Schwachen stellt, dann heißt das, dass wer sich gegen die Schwachen wendet, sich gegen Gott wendet. Wenn Gott sich uneingeschränkt auf die Seite der Schwachen schlägt, ist doch die Frage, wo sich die Starken positionieren. Wie stellen sich dann die Starken zu den Schwachen? Ihnen als Gegenüber oder vielleicht sogar über sie und schauen auf sie herab? Oder stellen sie sich mit Gott zusammen auf ihre Seite? Gott mutet hier den Starken zu, sich zu positionieren. Was heißt es, verantwortlich mit Stärke umzugehen? Was heißt es, Macht zu gebrauchen und nicht zu missbrauchen? Letztendlich heißt es, den Schwachen zu segnen, zu schützen und zu stärken. Stärke, Wohlstand, gelungenes Leben, Vermögen, all das ist immer auch ein Auftrag. Der Starke hat Verantwortung. Es wäre mal spannend, eine kleine Umfrage zu machen. Wie schätzt du dich denn selber ein? Sagst du, ich gehöre zu den Starken oder ich gehöre zu den Schwachen? Kann ja jeder mal einen Moment drüber nachdenken. Bin ich eigentlich selber schwach oder stark? Wahrscheinlich ist die Antwort relativ. Ja, also verglichen mit den Machthabern dieser Welt, da fühlt man sich immer machtlos und hilflos. Und verglichen mit Elon Musk und Bill Gates und den Aldi-Gründern fühlt man sich auch ziemlich arm. Und es gibt Herausforderungen in unserem Leben, die sind so herausfordernd, da fühlt man sich dann doch ziemlich schwach. Also ganz klar, ich gehöre zu den Schwachen. Das hat ja auch was Bescheidenes, ne? Wenn man sagt, ich gehöre zu den Schwachen. Das steht einem Christen ja irgendwie auch an. Aber ist das wirklich so? Sind wir wirklich schwach? Ich glaube, dass wir ganz viele Stärken haben. Wir sind, so wie wir hier sitzen, reicher als die meisten Menschen in dieser Welt, die nämlich nicht wissen, wie sie morgen überleben sollen. Auch wenn wir wenig haben, sind wir immer noch reicher. Damit haben wir Möglichkeiten zu helfen und zu unterstützen, rein finanziell. Aber nicht nur das, sondern auch emotional, zu trösten und zu tragen. Vielleicht, indem wir Zeit investieren, Fantasie, Liebe. Und wir haben noch was, wir haben Gemeinschaft, wir haben das eben gehört. Gemeinschaft, die uns tragen kann, wenn das keine Stärke ist, füreinander da zu sein. Einander zu tragen, Kraft zu geben, zu helfen. Wir haben Glauben. Glaube, Liebe, Hoffnung, wir haben Gottes Segen, den er uns schenkt. Da haben wir jetzt drei Gottesdienste, das ist der dritte Gottesdienst, wo es um diesen Segen geht und wo wir gucken, wie großartig dieser Segen ist, wie viele Geschenke er mitbringt. Ja, das haben wir. Und das ist doch Stärke, oder? Ich glaube, wir sind auch stark. Stärke ist immer auch Auftrag. Der Starke trägt Verantwortung. Zur Zeit Jesu waren es gerade die Frommen, die das vergessen haben. Sie fühlten sich manchmal in ihrem Glauben anderen so überlegen, dass sie andere abgeurteilt haben. Gesagt haben, ihr seid nicht richtig, so wie ihr euch verhaltet, wie ihr denkt, wie ihr lebt. So ist es nicht richtig. Ihre Stärke im Glauben hat sie nicht zu den Schwachen hingetrieben, sondern sich von ihnen getrennt. Sie haben sich distanziert, sie sind auf Abstand gegangen. Mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Und ich behaupte mal, das ist uns nicht unbedingt fremd. Es gab Zeiten, in denen manche Gemeinde und auch Gemeinschaft sich genauso definiert hat, über Abgrenzung. Zu sagen, nee, so, mit denen wollen wir nicht, mit denen nicht und die böse Welt da draußen und wir wollen schön für uns. Und die sind nicht richtig. Man ist ins Urteilen gekommen, Menschen sind getrennt worden. Und vielleicht schlägt sowas manchmal auch in uns, dass wir Menschen sehen und urteilen und denken, nee, die sind nicht richtig, die sind irgendwie in irgendeinem Bereich ihres Lebens schwach. Einmal kommt Jesus nach Jericho und die Frommen der Stadt, so stelle ich mir das zumindest vor, diskutieren, zu wem wird er jetzt einkehren? Wem wird er von uns die Ehre geben? An welchen religiösen Hotspot unserer Stadt wird er auftauchen? In welchem Gemeinschaftshaus, in welcher Kirche wird Jesus sein? Und ihre Häuser bleiben leer. Und die religiösen Hotspots bleiben leer. Jesus kehrt nicht bei ihnen ein. Ihn zieht es zu den Schwachen. Er geht zu diesem Mann, zu Zachäus, einem Mann, der im Augen der Frommen schuldig geworden ist, mit dem sie nichts zu tun haben, den sie bewusst meiden und sagen, nee, also mit so einem, nee. Wer Jesus in Jericho sehen möchte, muss in das Haus dieses gescheiterten Mannes kommen. Sonst wird das nichts. Sonst wird man ihn nicht antreffen. Ich spitze das nochmal zu. Wer in Gottes Nähe sein möchte, muss zu den Schwachen gehen. Dort wirst du ihn finden. Geh doch mal in Gedanken deinen Alltag durch. Geh mal in Gedanken die Menschen durch, denen du immer wieder begegnest. Im näheren Umfeld, auf der Arbeit, in der Stadt. Gibt es da Menschen, von denen du denkst, der ist aber schwach? Das muss gar nicht abwertend sein, sondern einfach eine Feststellung. Der ist schwach, der hat eine Schwäche, ein Problem, ein was auch immer. Wie positionierst du dich zu diesen Menschen? Was macht es mit dir? Wie siehst du ihn an? Wie stellst du dich zu ihm? Von oben herab, auf einer Ebene? Und was macht es mit dir, wenn du dir einmal vorstellst, dass Jesus bei diesem Menschen eingekehrt ist? Dass das der Mensch ist, zu dem es Jesus hinzieht. Und dass Jesus sich fast nichts Schöneres vorstellen kann, als in der Nähe dieses Menschen zu sein. Vielleicht stellst du dir das mal vor, du gehst bei dem am Haus vorbei oder an der Wohnung und die Tür steht offen und du guckst rein, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich an offenen Wohnungstüren vorbeigehe, ich muss da reingucken und du guckst da rein und dann entdeckst, oh, da sitzt ja Jesus bei dem am Kaffeetisch und die reden miteinander. Und dann schaut dich Jesus an und winkt dich herbei und sagt, hier ist noch ein Platz frei, komm doch dazu. Was macht das mit dir? Das Schwache schützen, stärken, segnen. Von Abraham bis Jesus ist es die Geschichte, die sich so durchzieht. Von Abraham bis Jesus wirbt Gott darum, dass wir uns anstecken lassen von dieser Liebe. Das Schwache stärken. Ein Gefahrenhinweis zum Schluss. Es geht nicht darum, die Welt zu retten. Das hat Jesus schon getan. Aber es geht darum, Jesus ernst zu nehmen, Gott ernst zu nehmen, wenn er sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das weiterzugeben, was Gott gibt. Weiterzugeben, auszuteilen und zu vertrauen, bei ihm komme ich nicht zu kurz. Zu helfen, zu trösten, ermutigen, Gott beim Wort zu nehmen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Guter Gott, du weißt, wo wir schwach sind, wo wir nicht können und wo andere vielleicht auf uns herunterschauen. Und danke, dass du dich dann auf unsere Seite schlägst, uns zu dich stellst und dich zu uns stellst und uns nicht loslässt. Und du weißt, wo wir stark sind. Und da möchte ich dich bitten, dass du uns da die Augen öffnest für die Stärke, die du schenkst und für die Menschen, die du durch uns erreichen möchtest, die du so sehr liebst, nach denen du dich so sehr sehnst. Im Vertrauen auf dich wollen wir zusammen unterwegs sein. Möchte ich bitten, dass du uns dabei hilfst. Amen.